Ich bin die, die nicht 5 vor 12 war, sondern 5 nach 12. Ich bin die, die gerne den ganzen Tag im Pyjama ist. Ich bin die, die gerne eine Mutter wäre.
Willkommen zu einer neuen Folge von «Ich bin die, die lebt», einem Podcast von Metastasierten Brustkrebs Schweiz. Ich bin Anna und ich lebe selber mit einer Metastasierung. In diesem Podcast rede ich mit Frauen, die wie ich mit einer unheilbaren Diagnose leben. Wir reden über das, was sich verändert, über das, was bleibt und über das, wo man nicht drüber redet. Heute rede ich mit der Tanja. Tanja, magst du dich gerne kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Tanja, noch 32 und komme aus Solothurn und ich bin ebenfalls metastasiert seit dem Oktober 2020.
Bei dir war es 5 nach 12 gewesen?
Genau.
Was heisst das genau?
Also, ich hatte 20 Hirnmetastasen und ja, ich glaube, das sagt schon alles.
Du hast 20 Hirnmetastasen gehabt, wie viel hast du heute noch?
Es ist nur noch eine übrig, was sich auch immer wieder ein bisschen verändert, weil sie bestrahlt ist worden mit Cyberknife. Und da sie noch nie jemanden hatte, der so lange überlebt mit Hirnmetastasen, können sie nicht genau sagen, ob die jetzt eben noch lebt oder ob es eine Nebenwirkung vom Bestrahlen ist. Seit dem 2023, 1. Mai, hatte ich keine Therapie mehr und seitdem auch keinen Rückfall gehabt.
Wow, also bist du jetzt schon fast ein Jahr ohne Therapie.
Seit 2 Jahren.
Seit zwei Jahren. Wie fühlst du dich dabei?
Gesund, glücklich und ich kann es fast selber auch nicht glauben, nach dem alles, was passiert ist, dass mir so gut geht ohne. Ja.
Fühlst du dich denn überhaupt noch jetzt, dass du so einen, ich sage ja am Anfang, dass wir mit einer unheilbaren Diagnose leben. Fühlst du dich überhaupt als Palliativpatientin?
Also ich muss sagen, jetzt, als ich wieder ein bisschen mehr weg bin vom Tod und keine Therapie mehr habe und es mir so gut geht, was soll ich sagen, es ist schwierig. Es gibt Phasen, wo ich denke, oh, wenn jetzt wieder etwas kommt, bin ich voll wieder in diesem Zeug, aber irgendwie fühle ich mich auch wieder ganz gesund und probiere, das alles ein bisschen auszublenden und ja.
Und was uns ein bisschen verbindet, wir haben beide triple-negative Brustkrebs. Das bedeutet, dass die typischen Rezeptoren vom Krebs nicht vorhanden sind. Was ja bedeutet, dass viele Therapien, die heute da sind, die auf diesen Rezeptoren auf die, gerichtet sind, dass die für uns nicht funktionieren. Darum gelten wir ja auch ein bisschen als die Patientinnen, die weniger gute Prognosen haben und trotzdem sind wir beide noch da.
Genau, ich denke auch, dank der heutigen Medizin, die es gibt und jetzt speziell bei mir einfach alles mein Körper gut aufgenommen hat und es hat alles gewirkt von Anfang an und bin ich meinem Körper sehr dankbar, dass er da mit mir durchgemacht hat oder durchmacht. Ja.
Was ist denn der schwierigste Moment für dich in den letzten Jahren?
Ja, da gibt es mehrere Punkte. Also zuerst mal wird man aus dem Leben gerissen mit dieser Diagnose. Und das war nicht das Einzige, was mir aus dem Leben gerissen wurde. Bei so 5. Schwangerschaftswoche bin ich mit Brustkrebs triple negativ diagnostiziert worden. Und ja, dann hat es schon angefangen. Da ich leider erst so früh schwanger war, musste ich abtreiben mit Tabletten und dann noch auskratzen. Und ja, es hat sehr hart schon angefangen. Aber ich kann auch sagen, dass dann, es recht gut ist. Ich habe keine einzige Krebszelle haben sie bei mir gefunden in der Lymphe und in der Brust. Die mussten sie auch leider wegnehmen, weil ich ein inflammatorisches Brustkrebs hatte. Und dann ist alles weggegangen, auf dem Brustbein, die Lymphe und in der Brust haben sie keine einzige Krebszelle mehr gefunden und sie haben das nicht erwartet und haben dann mir gratuliert so in dem Sinn, dass es so gut ist rausgekommen und ich jetzt wie geheilt gilt. Und dann, 7 Monate später, habe ich immer wieder Migräne bekommen. Und dann habe ich gedacht, das kommt von der Immuntherapie, die ich auch 3 Wochen noch habe. Es geht raus da. Ist ein MRI gemacht worden vom Kopf. Und dann ist herausgekommen, dass ich Hirnmetastasen habe. Und dann ja, ist nochmal die Welt zusammengebrochen und ich habe gemeint, ich werde gleich sterben.
Das sind mega viele schwierige Momente. Das ist ja auch typisch für uns Betroffene, dass wir nicht einfach einen Moment sagen können, der schwierig ist. Wie geht es dir jetzt mit dem Thema Familienplanung?
Ja, das war für mich schon immer ein grosses Thema. Mein Mann, mein lieber Mann, hat immer noch ein bisschen warten mit den Kindern. Und ich war immer die, die gesagt, so jetzt, komm jetzt. Und es war nie noch nicht der richtige Zeitpunkt für ihn. Das kann ich auch verstehen. Man muss wirklich 100% dabei sein. Und als er dann auch bereit war, hat es beim ersten Mal eingeschlagen. Und ja, er war noch glücklicher als ich, weil ich wusste, es wird sich mein ganzes Leben verändern. Und ja, 2 Wochen nachdem ich gewusst habe, dass ich schwanger bin, habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen.
Also hast du dich genau 2 Wochen können freuen?
Genau. Und dann ist der Schlag ins Gesicht gekommen. Aber es hat mir irgendwie gleich auch durch die ganze Therapie geholfen, weil ich habe immer allen Ärzten gesagt, mein Ziel ist, also mein Fernziel ist, nochmal ein Kind zu bekommen und Mutter zu werden. Und das hat mir irgendwie wie auch geholfen. Und ja, bis jetzt habe ich den Wunsch noch nicht aufgegeben. Aber man weiss halt nicht, wenn ich schwanger werde, werden, was würde passieren. Und die Ärzte sagen mir auch, ich soll mein Schicksal nicht herausfordern. Und wenn ich nicht von selber schwanger werden würde, würden sie mir nicht helfen. Also es ist sehr ja, radikal.
Mhm.
Aber auf einer Seite kann ich es verstehen, weil wer hat gedacht, dass die Tanja mit diesen 20 Hirnmetastasen wird so lange, also noch ohne Therapie wird leben. Und ja, also ich bin sehr stolz auf mich, auf meinen Körper, auf meine Psyche. Ja, was soll ich noch dazu sagen?
Ja, ja,
ich bin ein Wunder, das lebt, das darf leben.
Und es wäre nochmal ein grösseres Wunder, wenn es dir möglich sein würde, gleich noch Mami werden.
Genau, das wären noch so Pünktchen auf mich. Ja, aber es ist halt, ich will auch nicht wegen dem sterben. Das ist halt so eben sehr schwierig zu abwägen. Ja.
Hast du jetzt vielleicht noch Kinder im Umfeld, die du ein bisschen kannst, begleiten? Das ist ja etwas, was ich mache. Dass ich mit meinem Götti-Bub viel Zeit verbringe. Wie ist das bei dir?
Genau, ich auch. Jetzt muss ich schnell überlegen. Wenn ich es richtig sage, 4 Gottenkinder. Tayo, Ella, Raul und Sophia.
Wow, 4?
Ja, und alle, alles Goldschätz. Und die geben mir auch sehr viel. Und jetzt mit meiner Schwesterskind habe ich noch viel engere Bindung. Also die anderen habe ich auch alle mega gerne, aber es ist halt meine Schwester. Und ich sehe sehr viel. Und meine Schwester sagt auch, du kannst so anschauen wie deine eigenen Kinder. Und das gibt mir sehr, sehr viel. Ja.
Schön. Also überwiegend die positiven Gefühle oder ist auch manchmal so ein bisschen Eifersucht da oder eine ja. Trauer?
Ja, ein bisschen beides. Also mittlerweile nicht mehr, weil ich sehe auch, wie es anstrengend kann sein. Und dann bin ich froh, dass ich meine 10, 11 Stunden schlafen kann. Und ja, mit Kindern geht das halt dann nicht mehr.
Ja, du sagst ja, du bist gerne im Pyjama.
Ja,
wie, genau. Hast du ein besonders bequemes Pyjama?
Nein, eigentlich nicht, nein. Ich habe meistens nicht so schöne Pyjama, weil ja, ich bin daheim und es ist mir egal, wie ich aussehe. Und ich muss echt wohl sein. Ja, genau. Und wenn ich heimkomme, ist das Erste ins Pyjama. Ja.
Und was machst du denn aktuell so den ganzen Tag? Bist du jetzt wieder ein bisschen am Arbeiten oder brauchst du wirklich jetzt viel Zeit für dich?
Also am Arbeiten bin ich nicht. Ich habe 100% Einfall. Ich muss zuerst wieder so ein bisschen leben und ins Leben kommen und ja, so wieder mehr richtig kennenlernen, was man eher gut tut und ja, alles irgendwie verarbeiten, wenn man das jemals kann. Ja, und ich genieße es einfach, dass ich einfach leben kann und darf leben. Und ja, es kommt immer viel die Frage, ja, was machst du daheim? Ist dir nicht langweilig? Ja, manchmal ist es mir auch langweilig, das kann ich auch sagen, aber
langweilig ist manchmal auch schön, oder? Wenn man so eine Achterbahn
durchgemacht
hat, dann ist es mal entspannt, dass es auch einmal langweilig
sein kann. Genau, oder? Und dann läuft einfach der Kasten oder ich spiele auch Fortnite. Ja.
Du bist auch eine Gamerin wie ich.
Ja.
Ich bin auch ein bisschen ein Gamer.
Nein. Cool.
Das ist für mich so ein bisschen Entspannung, Flucht aus der Realität.
Genau. Auch als ich in der Therapie war, habe ich Sims auf dem Laptop gespielt und ja.
Sims.
Ja.
Sims habe ich auch jahrelang gespielt. Cool.
Ja. Ja.
Und so ein bisschen die Flucht aus der Realität ist das Gamen auch manchmal so ein bisschen eine Ablenkung von den ganzen Gefühlen, die du noch hast. Oder eben so ja, das psychische Auf und Ab.
Genau. Und was ich auch mache, ist eine Netflix-Serie schauen. Und das tut mich auch sehr gut abholen. Und ja, dann freue ich mich auf den nächsten Tag, dass ich wieder die Serie weiter schaue. Und ja, wenn ich nichts habe, schaue ich die Serie. Oder ich habe einen Haushalt, dass ich putze, koche, wasche. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ja, auch die Beziehung, oder? Die musst du auch pflegen.
Mhm.
Halt die, ja, die kleinen, also die kleinen, grossen Sachen. Oder einfach auch in die Stadt laufen und eins käfeln oder so. Wenn ich nicht irgendetwas habe oder nicht weiss, was machen, laufe ich einfach in die Stadt. Und eben. Oder gehe ein bisschen shoppen. Ja, das ist vielleicht für das Portemonnaie nicht so gut. Aber mir macht es Freude.
Du sagst, für das Portemonnaie ist es nicht so gut. Hat denn die ganze Erkrankung jetzt auch eine grosse Auswirkung auf deine Finanzen?
Ja. Sehr, ja. Ich wegen der Hirnmetastase habe ich viel Cortison bekommen. Und dann war ich sehr aufgetrieben und habe etwa jeden Monat vom Sparkonto 10'000 Franken für einfach Kleinigkeiten ausgegeben, die ich sonst nie gemacht habe. Und ja, aber es ist auch wegen der Gesundheit schaue ich jetzt mehr auf mich und dann nehme ich halt Nahrungsergänzungsmittel und die sind halt auch nicht gerade günstig. Und dann die Rechnungen vom Arzt, vom Spital und von der integrativen Medizin, ja, ist halt nicht ohne.
Mhm.
Und dann verdiene ich, blöd gesagt, nicht, komme 100% Einfall, das ist auch nicht mehr das, was ich, ja, nicht mehr so viel, was ich hatte. Klar, ja, noch einmal. Aber der muss jetzt fast alles übernehmen und ja. Ja.
Du sagst, du hast in einem Monat 10'000 Franken ausgegeben.
Genau.
Ich kenne das auch ein bisschen. Ich meine, ich sage manchmal, das Leben ist zu kurz, um ein Blöds. Oder ich sage immer, das Leben ist zu kurz, um wie wollte ich sagen? Das Leben ist zu kurz für ein schlechtes Auto zu fahren.
Genau.
Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen zu essen, sondern wir wollen das Leben geniessen.
Genau.
Und ich habe auch manchmal so ein bisschen Eskapaden finanziell. Also ich habe dann am einen Tag, dann bin ich so ein bisschen, yeah, das Leben ist kurz. Man weiß ja nie, was passiert. Man weiß ja nie, was der nächste Scan all 3 Monate sagt. Komm, da gönne ich mir jetzt. Und am nächsten Tag bin ich wieder so, oh nein, ich hätte es sparen. Vielleicht bin ich ja in 2 oder 3 Jahren gleich noch da. Hast du so Gedanken manchmal auch?
Ja, genau. Ich habe jetzt das Gleiche gedacht. Ja, das fühle ich voll auch, ja.
Hat es denn irgendetwas, einen Luxus in deinem Leben, den du dir manchmal gönnst?
Mein Luxus ist ausschlafen natürlich. Oder eben einfach gehe trinken in die Stadt und ja, was gehe ich mir sonst noch? Wenn ich eben etwas für mich schaue, dann überlege ich schon eben mehrmals, überlege, als wenn ich jetzt für meine Gottenkinder oder für meinen Mann etwas kaufe. Was ist mein Luxus? Dass ich leben darf. Dass so schön mein Schicksal ist gekommen, ja.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, was immer sonst.
Ich habe einen Luxus, den ich mir seit kurzem wieder gönne. Und das ist ein Anti-Aging-Produkt.
Ah, wow.
Ich habe mich zeitlang gefunden, ich tue nicht mehr teure Creme auf meine Gesicht. Ich werde ja eh nicht alt. Und jetzt habe ich wieder so viel Vertrauen und Hoffnung, dass ich finde, das gönne ich mir jetzt.
Schön. Das ist echt mega cool, ja. Das sollte ich eigentlich auch machen.
Gell?
Ein bisschen mehr für so für Pflege, für Gesicht, ja, ausgeben.
Ja, es hilft auch, das Körpergefühl wieder ein bisschen zu stärken.
Ja.
Wie ist das bei dir mit dem Körpergefühl nach all diesen Behandlungen, Operationen?
Ja, ich habe ja noch beide Hüften neu bekommen. Also ich hatte Hüftkopfnekrose auf beiden Seiten und einen Einbruch. Und das musste ich auch noch operieren. Und dann habe ich halt auch zwei schöne Narben vor dran bekommen. Und ja, wenn man den Spiegel schaut und noch ein paar Kilometer drauf hat als vor allem, bin ich auch schon verknüpft.
Und die Hüftnekrose hast du bekommen wegen?
Man kann es nicht sagen, vom Cortison, von Therapien, die ich alle hatte. Und sie haben mir auch gesagt, bei mir wäre das eh mal kommen, so in dem Sinn.
Aber noch nicht Anfang 30?
Nein. Mhm. Ja.
Und die Brust, hast du gesagt, aber hast du müssen...
Ah genau, die Brust habe ich ganz müssen wegnehmen, mit noch Level 1 und 2 Lymphknoten, dem sagt man so.
Also hast du eine Brust müssen entfernen oder beide?
Nein, eine, die linke, genau. Also eben, weil es eben schon so gross war und eben noch inflammatorisch, also entzündlicher Brustkrebs war. Also man hat schon, die Brustwarze war eingezogen und es hat auch so am Anfang eine Kruste gehabt. Ja, nicht schön. Ja, ich habe immer gesagt, sie können mir alles wegnehmen, ich will einfach leben.
Und hast du dich entschieden für einen Brustaufbau oder nicht?
Jetzt lang habe ich gedacht, nein. Aber jetzt hat mir die Frauenärztin gesagt, ich könnte doch mal über einen Brustaufbau nachdenken, weil ich ja stabil bin und alles gut ist im Moment. Und jetzt lasse ich mich mal beraten. Aber es ist halt gleich ein grosser Eingriff. Und dann muss man vielleicht noch die zweite oder dritte Operation machen, weil man dann vielleicht noch die andere Brust muss anpassen. Ja, es wäre einfach gäbiger so im Alltag. Man muss... Wie sagt man das?
Hast du eine Prothese?
Genau, eine Prothese. Ich habe die auch schon daheim vergessen. Und ja, im Bikini ist es halt sehr schwierig. Ich habe eine grosse Prothese und die kann man nicht so leicht kaschieren. Und einfach mal einfach schön wieder das Bikini anlegen, was schön ist. Und das ist mehr so ein bisschen da, ja, das Äußere eigentlich. Aber es ist halt gleich auch wichtig für mich.
Mhm. Also ist etwas, was dir jetzt ins Auge fasst, ist, dass du da wieder aufbauen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du dich nicht schön fühlst.
Nein.
Ohne Brust.
Nein. Eigentlich schon nicht. Aber es wäre einfach gäbiger, einmal jetzt im Sommer, einfach wegen Bikini.
Ja.
Ja.
Was macht das mit der Beziehung?
Dass ich nur eine Brust habe?
Mhm.
Gar nichts. Also mein Mann, der ist... Also ich kann keinen besseren haben. Der liebt mich ohne Brust, ohne Haar, ohne... Ja, genau.
Das ist mega toll.
Ist das bei dir auch so?
Ja, ich habe jetzt mit meinem Mann auch verschiedene Phasen von meinem Aussehen durchgemacht. Und in der Therapie, die ich vor einem Jahr hatte, habe ich einen Teil von meinen Haaren verloren.
Mhm.
Der Ärzte und das Pflegepersonal hat eigentlich gemeint, oh, das wäre jetzt eigentlich parat zum Abrasieren und wirklich, weil ich hatte dort Kühlhaube gehabt, oder das ist ja so eine Haube, die eiskalt ist, damit die Therapie, die Chemotherapie nicht bis zu der Kopfhaut eigentlich kommt und die Haare können bleiben. Hat nicht so gut gewirkt und ich hatte einfach sehr, sehr schütteres Haar gehabt und ich habe durch das einfach gerade 20 Jahre älter ausgesehen. Mm-hmm. Aber ich wollte gleich noch meine Haare behalten. Für mich selber war es mega wichtig, weil ich vor 6 Jahren meine Haare komplett verloren habe. Und das hat mega viel mit mir gemacht, mit meinem Selbstwertgefühl. Nicht, dass ich mich irgendwie hässlich gefunden habe, sondern ich habe mich einfach gefühlt wie eine Patientin. Damals bin ich ja noch lokal erkrankt gsi, also ich hatte noch keine Metastase gehabt und habe gewusst, das ist eine Phase. Und jetzt, wo ich metastasiert bin, ist es so ein bisschen, ja, dann sehe ich einfach wirklich krank aus für immer und darum habe ich wollte meine Haare behalten. Und sind jetzt aber wieder schön nachgewachsen, zum Glück.
Sehr schön, ja. Nachgewachsen.
Und auch bei meinen Brüsten, ich habe ja beide Brüste entfernt. Ich musste beidseitig eine Mastektomie machen und habe aber damals einen Aufbau gemacht aus Eigenfett. Und das ist natürlich schwierig, mit Eigenfett zwei Brüste aufzubauen. Also, sie sind auch nicht besonders symmetrisch und man sieht es halt auch durch die vielen Narben nachher, die weiteren Operationen, die ich noch hatte.
Mhm.
Sieht schon ein bisschen aus wie ein Schlachtfeld. Mhm. Und für mich spielen meine Brüste eigentlich überhaupt keine Rolle mehr in meinem Sexleben, weil sie fühlen sich nicht mehr wirklich so weiblich an. Ich bin froh, sie sind da, also dass sie weich und warm sind, aber sie fühlen sich nicht so, ja, erotisch an.
Ja.
Jetzt noch eine Frage. Was hilft dir im Umgang mit der Erkrankung?
Reden. Wenn es einem nicht gut geht, einfach reden.
Hast du genug Leute?
Ja, ich kann kein besseres Umfeld haben. Ich kann mit allen über alles reden. Also Mann, Familie, Freunde. Also, top. Bei dir auch, oder?
Ja. Ich muss sagen, manche Themen rede ich lieber mit meiner Therapeutin drüber.
Okay.
Weil gerade bei meinem Mann ist es zum Teil zu belastend für ihn, über Sachen zu reden, wo ich, gerade zum Beispiel das Thema Sterben, da kann mein Mann nicht drüber reden. Oder wenig, selten im Moment. Mit meiner Mami kann ich gut drüber reden. Über alles. Aber viele sind auch immer so, ja, aber jetzt geht es dir ja gut. Kennst du das auch, dass du gleich so ein bisschen abblockt wirst, so?
Ja, sie wollen ihm dann positiv zureden, das verstehe ich auch. Aber ja, das kenne ich auch. Also mein Mann, der redet auch nicht gerne über Sterben, das kann ich auch gerade sagen. Aber wenn es mich gerade belastet, dann sage ich es und dann weiss er es. Und dann habe ich es auch ihm gesagt und dann konnte ich es einfach jemandem sagen. Und ja, dann ist es dann gut für mich. Und wenn, dann rede ich eben mit meiner Mami, mit meinem Papi, mit meiner Schwester, mit Freundin. Ja.
Du tust ja auch eigentlich auf Social Media darüber reden, gell? Du bist auch recht offen auf deinem Instagram-Kanal.
Sehr, da tue ich nichts, irgendwie Beschönung oder so. Also ja, mal einen Filter drüber klatschen oder so, ja. Aber sonst, ja, in meinem Cortison-Trip habe ich sehr viel auch gezeigt und gemacht und da. Aber hinter dem stehe ich immer noch. Und ja, soll nur sehen, dass nicht immer alles schön ist im Leben. Genau.
Denkst du, das hat auch deinem Umfeld geholfen, gerade in den ganz schwierigen Zeiten, dass du offen darüber redest?
Ja, ich denke schon. Also ich habe schon gewusst, wie ich so bin und sie haben mich kennt und sie gewusst, dass ich darüber reden kann. So. Ja. Sie haben sich vielleicht noch ein bisschen geschämt, was ich da alles gezeigt habe auf Instagram. Aber für mich hat es dann gestimmt und ja. Dann ist mir das gleich, was auch die Familie denkt oder so. Genau.
Ja, wir haben ja oft Tendenz dazu, gerade auf Social Media, eigentlich nur die schönen Momente zu zeigen. Oder? Also, auch wenn man in die Ferien geht, das schifft die ganze Woche und dann ist ein Tag schön und das Foto tut man nachher auf Social Media, oder?
Genau, genau. Aber ich habe auch nicht so eine gute Erfahrung gemacht, als ich in der Reha bin, wegen der Hüfte, bin ich eben umgekehrt und eine Frau hat falsche Medikamente bekommen und dann habe ich meinen Ärger ein bisschen auf Instagram rausgelassen. Und dann hat mir eine Frau geschrieben, ich soll nicht so tun. Es gibt andere, die andere Probleme haben und so in dem Sinn. Und das hat mich dann sehr aufgeregt. Weil ich bin sonst immer positiv auf dieser Plattform. Und ja, das hat mich sehr getroffen.
Ja, das verstehe ich.
Mhm.
Hast du auf Social Media auch schon irgendwelche Heilversprechen zugeschickt bekommen?
Nein, im Fall nicht. Nein.
Hast du noch nie so irgendwelche Kräutchen oder so empfohlen bekommen?
Nein,
oder?
Nein. Habe ich Glück gehabt in diesem Fall. Ist das dir passiert?
Das ist etwas, wo ich gemerkt habe, muss ich ein bisschen, mich abgrenzen. Dass, wenn du deine Geschichte so offen teilst, dass eben die Leute... Ja, irgendwie, sie machen es wirklich eigentlich aus gutem Willen, dass sie wollen irgendwie einen Tipp geben und sagen, look, keine Ahnung, irgendwie organische Thymian aus Rumänien. Und das hat mich mega getroffen, vor allem, weil der Tipp aus einem näheren Umfeld gekommen ist. Und ich einfach so, hey, ich lebe jetzt schon seit fast 7 Jahren mit einem Auf und Ab. Hast du das Gefühl, ich würde mir das Ganze antun, wenn ich einfach schnell auf Rumänien könnte gehen, Thymian essen? Und ich bin wirklich mega verrückt worden.
Ja, das glaube ich dir sehr gerne. Ja. Wenn wir das würden, dann würden wir alle dort höckeln und das nehmen. Da muss ich gerade lachen.
Ich finde es so wie Schöfli, Thymian essen.
Ja, genau.
Und, ja, also das ist halt etwas, was so ein bisschen auf Social Media... Als ich etwas verschrocken bin, dass halt alle plötzlich das Gefühl haben, weil ich so öffentlich darüber rede, dass sie können Tipps geben können. Aber auf der anderen Seite habe ich ganz, ganz viel ermutigende Worte bekommen. Und auch manchmal von Menschen, die ich in der Primarschule keinen Kontakt mehr habe oder so. Oder wo sich Leute an mich wenden, die selber irgendwie eine Erkrankung haben und ich nachher irgendwie kann helfen kann. So etwas. Gibt mir dann auch wieder viel Kraft.
Ja, das habe ich auch erlebt, dass ich im Schreiben schon lange nicht mehr gehört von dir, wie geht's dir nicht gut, oder die haben da geschrieben, wenn man nichts gehört, dann ist es sicher alles gut, und das freut einem auch, dass die Leute auch an einem denken und mithoffen oder mitbibbern, und mega schön. Und die schönen Worte, die sie auch beschreiben, ja. Es gibt auch ganz tolle Leute. Neben denen... Speziellere Leute. Ja.
Ja, das ist es so. Das habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Hast du dich verändert?
Also, ich bin eigentlich noch die gleiche Tanja wie dann. Nur bin ich viel reifer geworden. Das alles, ja. Also, ich traue mich viel mehr, Sachen zu machen und für mich einzustehen und mal sagen, nein, ich komme jetzt nicht oder ich mache das nicht. Und wenn ich etwas mache, dann schaue ich zuerst auf mich, tue ich zuerst zu Mittag essen, bevor ich jemandem etwas helfen kann, zum Beispiel. Oder sage, nein, ich komme erst in 2 Stunden, statt jetzt gerade. Das habe ich gelernt, und ja, das hat mir gut getan. Und das werde ich so beibehalten.
Mega toll. Und dein Umfeld? Hat sich das verändert?
Mein Umfeld hat sich nicht verändert. Also immer noch so toll wie vorher.
Mega schön.
Mhm. Ich habe wirklich glücklich und stolz auf meine Familie, meinen Mann. Ja, sie.
Auch mit deinen Eltern?
Ja, ich will keine andere.
Du hast gesagt, die tun dich immer unterstützen.
Ja, sehr, ja. Also, die sind ja so Auffangnetze, genau.
Schön, ja, das geht mir auch so.
Schön.
Familie, ich bei mir war es so ein bisschen, Familie ist wie nochmal wichtiger geworden. Ich habe mega viel geschafft vor meiner Diagnose, studiert, geschafft. Und jetzt merke ich, das Wichtigste ist eigentlich Familie.
Genau, wir sind immer für einen da, also wenn man es gut hat natürlich. Und da können wir stolz sein, beide.
Ja, gell? Das stimmt, ja. Wenn es etwas würd geben würde, was du dir wünschen würdest, also wirklich von der ganzen Gesellschaft im Umgang mit unserer Erkrankung, mit Metastasen, was, Was für eine Botschaft würdest du da gerne sagen?
Dass man sie nicht so tot herstellt. Also so. Ja. Dass man, ja. Man stirbt nicht gerade, wenn man eben so eine Diagnose heutzutage bekommt. Also. Ja, ich weiß. Ja.
Ja, und da bist du auch gerade der Beweis, eben, wenn du sagst, bei dir war 5 nach 12 gewesen.
Ja.
Und trotzdem bist du jetzt nach also vielen Jahren immer noch da.
Ja. Ich habe auch schon Sprüche gehört, eben, man hätte nicht gedacht, dass du noch so lange lebst und so. Ja, speziell. Also, ja. Die können halt nicht so gut umgehen mit so Wörtern. Ja, somit, ja. Aber ja, ich nehme es nicht böse, weil sie sind nicht in so einer Situation, sie kennen es nicht und ja, muss man ein bisschen Erbarmen haben.
Erbarmen haben?
Ja, ja, ich weiss, vielleicht ein blödes Wort, aber ja.
Ja, nein, es ist ein Wort, das es eigentlich genau trifft, weil ja, ich sage manchmal, es ist halt etwas, was wir gelernt haben durch unsere Erfahrung mit dem Thema Endlichkeit, mit dem Thema schwierige Momente, Krankheit umzugehen. Und viele Menschen haben das einfach noch nicht gelernt.
Nein, ich denke, die meinen, die leben ewig. Also, sie sind auch noch nie in Berührung mit dem Tod gekommen, so selber. Und ja, ich wünsche es auch niemandem. Also, ich bin froh, denken die so, weil ich will nicht, dass die das müssen erleben, was wir müssen erleben. Das Schlimmste im Leben. So, ja.
Das ist jetzt spannend, dass du das sagst, weil aber ich habe jetzt ja gerade gesagt, die Menschen haben das noch nicht gelernt und du sagst, es ist eigentlich schön für sie, dass sie das noch nicht gelernt haben.
Ja.
Dass sie noch ein bisschen das Unwissen und die Naivität eigentlich fast
können
leben. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, durch das, dass wir uns so bewusst sind, dass wir das Leben irgendwann endet, dass wir viel bewusster leben durch das?
Nein. Also nicht immer, nein. Jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr vom Tod weg und dann, ja, ich weiß auch nicht, ja, ist ja schön für mich, dass ich so wieder in den Alltag komme und nicht gegenüber das muss nachdenken. Ja. Und manchmal denke ich, aber jetzt so Tag wie heute, denke ich einfach, habe ich es noch mehr genossen als vielleicht andere, das stimmt schon, aber sonst, ja, ich bin einfach aufgeschlossener geworden, so. Durch das und ja, denke, jetzt gönne ich mir gleich mal etwas, man weiss ja gleich nicht, wie lange man lebt und so. Ja.
Ja, aber eben eigentlich mega schön, dass das Thema nicht mehr jeden Tag präsent ist.
Ja, das finde ich auch, genau.
Tanja, was bedeutet es für dich, dass du bei unserer Kampagne mitmachst?
Mega viel. Also, es ist mega schön, dass es so eine Gruppe gibt. Und ich habe mich zuerst nicht so getraut. Ich habe gedacht, mache ich mit, mache ich nicht mit. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob du mich angeschrieben hast, aber du hast mich schon ein bisschen herausgefordert. Und ja, und dann habe ich gedacht, mal, jetzt mache ich mit. Aber vor einer Woche habe ich so gedacht, ja, ich gehe da einfach nicht. Und dann tue ich mich wieder so ein bisschen sträuben. Weil ich eher so manchmal so, ach, nein, lieber nicht, ich kann das nicht. Und dann mache ich noch am Schluss einen Rückzieher. Aber ich bin sehr froh und dankbar, dass ich hierher kommen konnte und dass ich es auch gemacht habe. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich es wirklich bereut, wenn ich das nicht alles hätte erleben und ich komme auch so aus mir raus und das Fotoshooting war einfach der Oberhammer gewesen. Und auch die Gespräche, die wir alle haben, es ist so tiefgründig und schön und jeder hat so die gleiche Erlebnis und die gleiche Erfahrung und gleich ein bisschen durchgemacht und man fühlt sich echt wohl, weil jeder versteht jeden. Und ja, jetzt habe ich gerade Hühnerhaut.
Mhm. Ja, das ist mega schön zusammengefasst. Also du kannst wirklich mega stolz auf dich sein, Tanja. Auch dein Foto ist so stark geworden. Und jetzt die Geschichte, die du jetzt erzählst, da bei uns im Podcast. Was würdest du dir wünschen, wenn jemand dein Foto anschaut, was das bei dieser Person auslöst?
Dass man auch tough und schön kann sein, trotz so einer schrecklichen, schlimmen Diagnose. Ja.
Das stimmt. Das stimmt. Und das bist du. Das bist du wirklich. Sogar im Pyjama.
Ja, genau. Im Pyjama, im seitigen rosa Pyjama. Ja.
Jetzt noch eine ganz letzte Frage. Tanja, du ganz spontan den Satz beenden. Ich bin die, wo
ein Wunder ist.
Was für ein schöner letzter Satz, Tanja. Danke vielmals.
Ja, merci vielmals, Anna. Hat mir viel Spass gemacht, Freude gemacht.